nicht mehr hilft, ihr Vertrauen auf Gott zu stützen. Dass sie dem Menschen nicht mehr hilft, den Weg ins ewige Leben zu finden. Das hat er damals schon erkannt. Wir stehen hier heute vor keiner neuen Problematik. Und auch damals haben vielleicht die Leute irgendwo noch was von einem Gott, das ist der Unterschied zu heute, sie haben noch was geahnt von einem Gott und sie hatten Angst, in die Hölle zu kommen. Und deshalb diese Ablassbriefe, gegen die Luther ganz handfest protestiert hat, zu sagen, ihr könnt euch nicht freikaufen. Heute fällt mir ganz oft auf, dass diese Suche nach Sinn, die ist geblieben, diese Suche nach Erfüllung, diese Suche nach, sag mir doch bitte, was ich zu tun habe, damit ich weiß, wie das Leben funktioniert. Ich arbeite im Kindergarten, ich kriege das jeden Tag handfest mit, dass Menschen Orientierung suchen. Aber die Frage nach Gott, die ist nicht mehr da oder die Hoffnung, dass das in einem Gott passieren kann. Und da merke ich, wir müssen uns wieder neu auf die Dächer des Lebens stellen und sagen, hey, ich kenne jemanden. Und schon zur Zeit Jesu war es so, dass Menschen nach Orientierung gesucht haben, nach Sinnerfüllung gesucht haben, dass sie gesagt haben, wie geht es, wie kann ich überhaupt glauben? Da kommt ein junger Mann zu Jesus und sagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Wer weiß, Jesus antwortet von euch. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erwerben? Was antwortet Jesus? Ja, das war erst die zweite Antwort. Was hat er zuerst gesagt, Jesus? Halte die Gebote, liebe deinen Nächsten und dich selbst. Liebe Gott, deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sagt der Mann, das mache ich doch alles schon. Also ich halte alle Zinge. Und dann sagt Jesus, dann verkauf alles, was du hast, folge mir nach. Und dann steht in der Bibel, er ging traurig weg. Ne? Also so dieses, hey, ich mache schon alles, eigentlich muss ich gar nichts mehr tun. Das war so, dass wir wissen das, dass es eigentlich immer wieder das ist, was Gott uns lehrt, das oberste Gebot zu halten. Liebe Gott, den Höchsten im Himmel, wie dich selbst und deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich stelle immer wieder fest, und ich war damals in Wittenberg zu diesem Reformationsjubiläum, und es ging immer wieder um dieses Thema, wie kann ich Gott folgen, wo komme ich hin? Es geht jetzt heute um mein Lieblingsthema, nämlich die große Antwort, die in Wittenberg gegeben wurde und die Martin Luther gegeben hat, immer wieder neu ist, es geht nur durch Gnade. Und ich glaube, ich habe es sogar hier in dieser Gemeinde schon mal gesagt, lasst mich über Freundschaft predigen, über Segen, über bestimmte Begriffe. Es würde mir nicht schwerfallen, dazu Worte zu finden, aber Gnade, was ist denn das eigentlich? Was ist Gnade? Wie erklärt man denn Gnade? In Hebräer lesen wir, Jesus Christus ist derselbe heute und morgen und in Ewigkeiten. Lasst euch nicht vorgreifen durch andere Lehren, denn es ist gut, dass euer Herz durch Gnade gefestigt werde. Hebräer 13, Vers 8. Es ist gut, dass euer Herz durch Gnade gefestigt werde. Gnade ist also was, was uns stark macht. Gnade ist mir als erstes ein Begriff gewesen in dem Lied, was wir früher immer am Gottesdienst am Ende gesungen haben, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch allen. Kennt ihr hier vielleicht auch? Und das ist so das, wo ich das, ja, aber was sagt man über Gnade? Vor Jahren wurde mal eine Diskussion geführt in England, da ging es um vergleichende Religionswissenschaften. Also da ging es darum, was unterscheidet denn Christen von den anderen Religionen dieser Welt? Was unterscheidet uns denn von den Buddhisten, von den Hinduisten? Was unterscheidet uns von denen, die an Mohammed anbeten, was unterscheidet uns von denen, die einfach in der Natur ihre Kraft finden? Wo ist der Unterschied? Und es war eine Diskussion, die ging über Tage hinweg. Und dann ist zu lesen, es ist eine Anekdote über C.S. Lewis, dass er nach mehreren Debatten den Raum betrat, sich an die Wand lehnte, kurz zuhörte und eine Wortmeldung machte und sagte, diese Diskussion ist mit einem Satz, mit einem Wort zu beantworten. Mit einer Sache, die den Unterschied macht. Und es war eine Stille in dem Raum und alle schauten auf diesen älteren Herrn, der so an dieser Wand lehnte und er sagte, Gnade. Gnade unterscheidet uns. Und das war, als ich das gelesen habe, dachte ich, ich muss mich doch mal, da war zum einen der Reformationstag, wo es immer darum ging, um die Gnade, weil Martin Luther hat die Gnade wirklich ganz groß werden lassen. Und das andere, diese Geschichte über C.S. Lewis, wo ich dachte, ich muss mich mal mit diesem Wort Gnade auseinandersetzen. Die Gnade Gottes, das ist mir bewusst geworden, ist ein Skandal. Ich glaube, das ist uns gar nicht so bewusst. Wir verwenden diesen Begriff ständig. Aber Gnade ist was, was nicht logisch ist. Gnade ist was, was nicht vernünftig ist. Und Gnade ist auch nicht gerecht. Nicht im menschlichen Sinne gerecht. Und das ist das, was mich an der Gnade oder was mich an diesem Thema Gnade irritiert. Im Neuen Testament erzählt uns Jesus ganz, ganz viele Geschichten, um uns zu sagen, wie sein Vater ist. Wir nennen diese Geschichten die Gleichnisse. Wir lesen da vom verlorenen Schaf, wir lesen von der Witwe, die mit dem teuren, das ist kein Gleichnis, aber es ist auch eine Geschichte in diesem Rahmen, so ist mein Vater, wie die Witwe dieses teure Öl kauft und Jesus damit die Füße wäscht. Wir lesen von dem Arbeiter im Weinberg, der alle zu unterschiedlichen Zeiten abholt und alle kriegen das gleiche Gehalt, obwohl doch der eine tausendfach mehr gearbeitet hat. Das wird immer wieder auch übersetzt mit Gnade. Und das ist was, was mich stört, ganz ehrlich. Der verlorene Sohn, das möchte ich euch vorlesen heute. Also eine Geschichte, die ich liebe, eine Geschichte, die Gnade erklärt, aber eine Geschichte, wie ich finde, wenn man sie so hört, ja, die auch so ein bisschen, na, wir kommen drauf. Und er sprach, ein Mensch, also wem langweilig ist, ihr könnt gehen, weil ich werde hier heute Abend noch stehen, ich wollte es nochmal sagen. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne und der jüngste unter ihnen sagte zum Vater, gib mir das Teil der Güter, das mir gehört. Und der Vater teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach sammelte der jüngste Sohn alles zusammen und zog ferne über Land. Und daselbst brachte er sein Eigentum um mit Prassen. Da er nun all das Seine verzehrt hatte, ward eine große Teuerung durch dasselbe ganze Land und er fing an zu darben. Und er machte sich auf und kam zurück zu seinem Vater. Da er aber noch ferne von dannen war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Kleid hervor und tut es ihm an und gebt ihm einen Fingerreif an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt ein gemästetes Kalb her und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der älteste Sohn, der war auf dem Feld. Und als er nahe zum Haus kam, hörte er die Gesänge und den Reigen. Und er rief zu sich einen der Knechte und fragte, was da los sei. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist heimgekommen und dein Vater hat ein gemästetes Kalb geschlachtet, dass er ihn wieder gesund hat. Da ward der ältere Sohn zornig und er wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er beantwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock geschlachtet, dass ich mit meinen Freunden fröhlich werde. Nun aber ist dieser dein Sohn gekommen, der sein Gut mit Huren verschlungen hat. Du hast ihm ein gemästetes Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden. Also für den jüngeren Sohn freut es mich ja auch. Ne? Also der hat so sein Leben ausgekostet, der hat einen Haufen Kohle gehabt, der durfte alles machen, was er wollte. Gut, er ist, auf gut Deutsch würde man sagen, damit auf die Schnauze geflogen. Ne? Also hat es nicht geschafft, er hat es nicht angelegt, er hat es verprasst. Ne? Und dann ist ihm eingefallen, oh, besser als jetzt hier bei den Schweinen wäre es doch da zu meinem Vater heimzugehen. Dann arbeite ich lieber bei meinem Vater mit, da geht es mir besser als hier im Ausland. Und, ne? So, der hatte gar nicht vor, da jetzt wieder ins Herrenhaus einzuziehen und trotzdem, er geht heim. Und der Vater sieht ihn und es ist die einzige Stelle in der Bibel, wo wir lesen, dass Gott rennt. Der Vater rennt ihm entgegen und nimmt ihn in die Arme und sagt, oh mein Sohn, du bist wieder da. Hier ein Kalb, da eine Party, hier der Ring, da die Kleider, alles auf ihn. Für den jüngsten Sohn ganz ohne Frage super. Aber dann kommt der Ältere heim. Der kommt heim und hört die Musik. Ey Leute, das ist doch total ungerecht, was wir hier lesen. Dem hat keiner Bescheid gesagt und gesagt, hey, dein Bruder ist da und dein Vater schmeißt gerade eine Party. Ne? Dem hat keiner gesagt, hey, also ich komme von einem Bauernhof. Ja? Wenn wir damals, wenn ich gesagt hätte, als mein Vater gestorben ist, hey Bruder, zahl mir das Erbe aus, die Hälfte von allem, was mir zusteht, dann würde mein Bruder heute nicht mehr in Oberissigheim leben. Das ist so, das hätte er sich gar nicht leisten können. Hier geht ein Sohn in einen Betrieb und sagt, zahl mir die Hälfte aus. Da mussten auch zur damaligen Zeit Entlassungen stattfinden. Der geblieben ist, hat vieles, vieles verzichtet. Der ist jeden Morgen früh aufgestanden und hat seinen Job gemacht. Der hat seinen Vater getröstet, weil der junge Bruder weg war. Der ist abends spät ins Bett gegangen. Der hat die Sache zusammengehalten. Der hat gepflegt, geschuftet, gemacht, damit die, die noch angestellt waren, ihren Job behalten konnten. Der hat die Sache zusammengehalten. Und dann kommt dieser andere nach Hause und kriegt eine Party. Ist das nicht der Hammer? Die Bibel sagt, es ist Gnade. Ist Gnade gerecht? Ist es logisch? Ist es fair, was hier passiert? Wenn wir eins lernen können, also ich verstehe den älteren Sohn und ich sehe mich so oft in der Rolle dieses älteren Sohnes. Alle rennen sie weg und gehen in Gemeinden, wo es so toll ist, wo die Musik so cool ist, wo die Menschen so cool sind, wo alles so cool ist. Und ich sitze da Sonntag für Sonntag in meiner Kirchengemeinde, falte meine Hände und sage, Herr, lass dazukommen und begleite Leute, die keiner cool findet, die ich liebe von vollstem Herzen. Und dann denke ich manchmal, hey, Herr, wieso feiern die eine Party und ich sitze hier? Ich überhöre sehr oft diesen Satz, dass Gott sagt, alles, was meines, ist dein. Nimm dir einfach aus dem Vollen. Guck nicht auf die Lücken, sondern ich habe dich mit Fülle segnet, das übersehe ich ganz oft. Das will ich jetzt hier nur noch mal sagen, dass ich da sehr oft ungerecht bin in meinem Denken. Der Vater sagt zum Sohn, du bist alle Zeit bei mir, du bist ganz eng bei mir, du hast das Heil, du hast die Fülle in mir, bedien dich doch daran. Vielleicht müssen wir uns das manchmal sagen, dass es uns sowas von gut geht, dass wir sowas von gesegnet sind, auch wenn es vielleicht nicht nach außen das Highlight der Welt ist, aber innen drin weiß ich doch, ich gehöre zum Königreich. Ich verstehe das, aber wenn ich eins an dieser Geschichte des verlorenen Sohnes für mich buchstabiere, ist es, dass Gnade kein Lohn ist, sondern dass Gnade ein Geschenk ist. Das ist das, was ich an dieser Geschichte lernen muss und lernen darf. Ich sehe mich leider sehr oft in der Rolle des Sohnes, der zu Hause ist. Und ganz oft sehe ich mich oft an dieser Bitterkeit, die dieser Sohn mit sich trägt. Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich sehe mich da sehr oft. Aber ich will immer wieder hören, mein Kind, du bist allzeit bei mir. Und das ist das, was mich letztendlich trägt. Gnade ist kein Lohn, sondern Gnade ist ein Geschenk. Und ich lerne es an diesem Gleichnis, dass ich mir Gnade nicht verdienen kann. Ich kann sie mir auch nicht erkaufen. Das hat Martin Luther gesagt, lasst doch eure Ablassbriefe, damit erreicht ihr überhaupt nichts. Eure Seele wird nicht aus irgendeinem Kasten hüpfen. Ihr könnt sie nämlich nicht erwerben, ihr könnt sie nur empfangen. Gnade ist etwas, was ich nur empfangen kann. Es hat nichts mit Verdienst oder Belohnung zu tun. Und ich bin nun mal jemand, wir alle sind Menschen, die darauf erzogen sind oder gezielt sind. Wir leisten etwas und dafür bekommen wir einen Lohn. Wir lernen für etwas und bekommen eine gute Note. Wir bearbeiten unseren Garten und bekommen schöne Pflanzen. Also alles hat vorher mit etwas zu tun, dass wir etwas erben oder dass wir etwas erwirtschaften. Es ist nun mal auch so, diese Welt funktioniert nicht so, dass mir alles zufällt. Es gibt diese Beispiele mit den Vögeln unter dem Himmel. Sie sehen nicht, sie ernten nicht. Und doch lesen wir auch die letzten Jahre, dass den Vögeln der Lebensraum geklaut wird. Dass wir dieses Beispiel der Natur, dessen, was Gott wachsen lässt, immer mehr eingeschränkt wird durch das, was diese Welt zerstört, nämlich die Sünde. Man kann Gnade nur empfangen, egal ob ich ein gewissenhafter Familienvater bin, der sich um seine Lieben kümmert und sie mit Liebe bereichert, oder ob ich ein Dieb bin, ein Homosexueller, ein Pornosüchtiger oder ein Mörder. Es ist dasselbe. Du kannst nur empfangen. Egal, ob du Ehefrau und Mutter bist oder Prostituierte und Drogenabhängige. Du kannst Gnade nur empfangen. Vor Gott ist da kein Unterschied. Egal, ob du der treue Sohn bist, der zu Hause ist, oder der, der sein Erbgut verprasst. Du kannst Gnade nur empfangen. Du kannst sie nicht verdienen. Es hat mal jemand gesagt, dass das Kreuz der große Gleichmacher ist. Vor dem Kreuz Jesu Christi sind wir alle gleich. Und das ist das, wo wir doch am meisten dran zu studieren haben, dass wir alle gleich sind. Weil, jetzt mal ehrlich, ich bin schon besser als so mancher da draußen. Also, ich bin echt eine Nette. Das habt ihr vielleicht nicht gemerkt, deshalb sage ich euch das. Aber genau das ist doch unser Problem, dass wir innerlich so denken. Das Kreuz ist der große Gleichmacher Gottes. Und wenn wir vor dem Kreuz stehen, dann stehen wir in einer Reihe mit den Menschen, die wir nicht mögen. Es müssen gar nicht mal ganz besonders schlimme Menschen sein, sondern es gibt einfach Menschen, die sind mir nicht sympathisch, Punkt. Und mit denen stehen in einer Reihe vor diesem Kreuz. Da macht Gott keinen Unterschied. Er schenkt. Ich weiß, dass ich diese Geschichte hier schon mal erzählt habe, aber es ist eine Geschichte, die mich total beeindruckt hat und deshalb erzähle ich sie nochmal. Als ich in Hofgeismar gearbeitet habe, war da der Dekan Desel. Das war so einer, mit dem ich auch vor dem Kreuz stand, immer wieder neu, und wir mussten unsere Unterschiede nicht herausarbeiten, die hat man gesehen, aber wir mussten unsere Liebe zueinander immer wieder herausarbeiten. Und der hat in einer Bibelstunde eine Geschichte erzählt. Er hat erzählt, dass er an das Totenbett einer Frau gerufen wurde. Und die war noch ansprechend, es war ansprechbar, sie lag im Sterben, aber sie war ansprechbar. Und er fragte sie, haben Sie die Vergebung in Jesu Christi erfahren oder darf ich Ihnen die Vergebung zusprechen? Und sie sagte, also sie wirkte irritiert durch diese Frage, und er holte aus und sagte, ist Ihnen bewusst, dass Sie die Vergebung Jesu Christi brauchen, genau wie jeder andere Mensch, der um Sie herum lebt, genau wie alle anderen Menschen da draußen. Und da bäumte sie sich wohl, so hat er es berichtet, in ihrem Sterbebett auf und sagte, vergleichen Sie mich nicht mit denen da draußen. Ich habe ein gerechtes und gutes Leben gelebt. Und dann erzählte er damals in dieser Bibelstunde, da bin ich aufgestanden und habe gesagt, gute Frau, dann habe ich keine Botschaft für Sie, denn Christus ist gekommen, um die Sünder zu retten. Ich fand es damals so krass, dass er gegangen ist. Aber ich bin gekommen, um die Sünder zu retten. Jesus ist für die Sünder gestorben, für sonst niemanden. Jesus ist nicht in erster Linie für uns Christen gestorben. Er ist für die Sünder gestorben. Auch nicht für die Hinduisten und Muslime oder sonst was. Er ist für die Sünder gekommen. Und das sind wir alle. Das Problem ist nur, dass wir es nicht erkennen. Ich erkenne es sehr oft nicht. Aber wenn wir uns nicht als Sünder, als jemanden erkennen, der so oft von Gott getrennt ist und diese Zusage Gottes braucht, du bist mein geliebtes Kind, ich habe für dich bezahlt, es ist okay. Wenn wir uns nicht als so jemanden erkennen, dann habe ich keine gute Botschaft. Das sagt die Bibel. Gott teilt Geschenke aus, er bezahlt uns keinen Lohn. Und es ist, wenn wir uns als Sünder erkennen, und mir geht es so oft, ich habe eben, als dieses Lied gesungen wurde, mutig trete ich vor deinen Thron. Ich bin so oft nicht mutig, wenn ich vor Gottes Thron trete, wenn ich ins Gebet gehe, weil ich so verbohrt bin in manchem, weil ich weiß, dass ich Unrecht habe und so gerne Recht hätte. Ich weiß doch eigentlich, funktioniert, aber mich machen diese Impfdiskussionen wahnsinnig. Mich machen diese Diskussionen um das Thema, wer darf predigen, wer darf nicht predigen, das macht mich traurig, das macht mich unfähig, das macht mich auch ein bisschen untätig. Mich macht es so müde und ich nehme Rollen ein, ich vertrete Meinungen und ich weiß oder muss manchmal lernen, dass meine Meinung nicht die richtige ist. Und dann trete ich vor den Thron Gottes stand. Und dann bin ich so dankbar, wenn ich die Hand auf meinem Kopf spüren darf und sage, mein Kind, du bist alle Zeit bei mir. Was meines ist dein. Du bist mein geliebtes Kind, du gehörst zu mir und ich vergebe dir. Und es ist gut, dass du siehst. Komm, lass uns nochmal neu anfangen, drüber nachzudenken, wer wir von Gott sind. Und es ist das Schönste, wenn nach der schmerzhaften Erkenntnis die Vergebung führt. Und wisst ihr, was das ist? Das ist Gnade. Das ist Gnade, dass Gott immer wieder kommt und sagt, mein geliebtes Kind. In Römer 6, Vers 23, da lesen wir, der Lohn für die Sünde, für das Getrenntsein von Gott, für das in meinem Verharren, ist der Tod. Das Geschenk Gottes ist ewiges Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Die Sünde bezahlt ein Gehalt, aber Gott macht ein Geschenk. Und das ist nur durch die Gnade möglich gemacht. Und das ist es, was Martin Luther als Größtes durch die Reformation erreicht hat, dass der Begriff Gnade salonfähig unter uns Christen geworden ist. Wir dürfen gnädig sein mit anderen Menschen. Wisst ihr warum? Weil Gott zu uns gnädig ist. Ich darf mit anderen Erbarmen haben. Wisst ihr warum? Weil Gott mit mir Erbarmen hat. Das ist das Größte. In allen anderen Religionen geht es um Leistung und geht es um Lohn. Es wird zusammengerechnet und abgerechnet. Da wird die Habenseite gegen die Sollseite des Lebens aufgewogen. Und die müssen sich am Ende des Lebens ausgleichen, damit man erlöst ist. Das ist so. Alle anderen Religionen rechnen. Jesus war kein Mathematiker. Jesus hat keine Religion gegründet. Jesus rechnet nicht ab. Jesus beschenkt. Und das ist der große Unterschied. Martin Buber, der immer auch ein bisschen umstritten ist, Jude und Religionsphilosoph, der hat einmal gesagt, dass Gottes Angesicht von nichts so sehr verdeckt wird wie von der Religion, von dem wir müssen, wir sollen, wir brauchen. Er hat gesagt, Jesus Christus ist nicht Religion, Jesus Christus ist Gnade. Gott ist gnädig. Das dürfen wir wissen, das müssen wir wissen, das müssen wir lernen in unserem Leben, weil Gnade ist nicht gerecht. Gnade ist nicht logisch, aber Gnade gehört zu Gott, denn Gott ist gnädig. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Gnade ist nicht nur, Gott ist nicht nur gnädig, sondern Gott ist auch gerecht. Gott ist absolut gerecht. Bei Gott gibt es keine Ungerechtigkeit. Und deshalb gibt es auch keine billige Gnade. Das ist mir ganz, ganz wichtig, das deutlich zu machen. Gott hat sich nämlich dieses Gnadengeschenk alles kosten lassen. Es hat das Leben seines Sohnes gekostet. Deshalb ist Gnade möglich. Früher habe ich immer gedacht, naja, ist ja logisch, ne? Der hat halt seinen Sohn geschickt. Das ist einfach. Also so habe ich als Teenager gedacht, da sitzt der große Gott im Himmel und sagt, ach, ich schicke euch meinen Sohn. Der stirbt am Kreuz und der macht hier dieses ganze Weltenelend. Ich habe immer gedacht, warum ist er denn nicht selber gegangen? Wäre doch jetzt da Jesus gegenüber ein bisschen fairer gewesen. Ich glaube, so denken Teenager an. So habe ich als Teenager gedacht. Wenn man aber Eltern wird, also wenn man Vater wird oder Mutter wird und ist wirklich Mutter oder Vater und man hätte zu entscheiden, du überlebst oder dein Kind überlebt. Eltern würden immer sagen, nimm mich, lass mein Kind leben. Nimm mich. Und das, was Gott getan hat, dass sein Sohn getötet wurde, das ist ihm in keinster Weise leicht gefallen. Es ist ihm in keinster Weise leicht gefallen, seinen Sohn auf diese Erde zu geben. Er hat seinen Sohn gegeben, das ist alles, was er hatte. Das Wertvollste, was er hatte, war seinen Sohn auf diese Welt zu schicken. Und wenn mir als Mensch, als Gysi Stradal, das nicht genug ist, wenn mir das nicht reicht, dann sagt Gott, es tut mir leid. Ich habe nicht mehr für dich zu geben, denn das Kostbarste, was ich in meinem ganzen Leben besitze, das habe ich dir bereits geschenkt. meinen Sohn Jesus Christus. Jesus hat sich für uns prügeln lassen. Und wenn ich heute sündige, dann ist es ein erneuter Nagelschlag in die Hände Jesu. Gnade ist nicht billig. Die kostet den Geber alles und den Empfangenden nichts. Das ist nicht billig. Gnade ist ein Geschenk. Es gibt nichts, was ich heute Morgen tun könnte, dass Gott mich mehr liebt, als er es bereits tut. Und es gibt nichts, was wir heute Morgen tun könnten, dass Gott sagt, ich liebe dich nicht mehr. Ist euch das bewusst, wie geliebt ihr seid? Wir sind so oft sauer auf Kinder, wenn die was tun, wenn die Wege gehen, uns nicht passen. Wir sagen, oh, dann hau doch ab, dann zieh doch aus, dann mach doch deinen Mist alleine. Also das haben wir doch oft im Denken. Also ich habe das, also sind jetzt meine eigenen Kinder, aber ich denke das schon immer mal so. Ne? Aber genau das werden wir bei Gott nicht erreichen. Wir werden den Vater erreichen, der auf der Veranda sitzt und Ausschau hält. Wir werden den Vater erreichen, der sagt, dann nimm, dann zieh los. Aber er wird warten. Und wenn er sieht, wir kommen nach Hause, wisst ihr, was er machen wird? Er wird aufspringen, losrennen und wird uns in seine Arme schließen. So ist Gott. Das ist immer dann so das Nette in so Jugendstunden, da wird man dann gefragt, wenn ich jemanden umbringe, auch dann liebt dich Gott. Und wenn ich die Ehe breche, lüge und stehle, auch dann liebt dich Gott. Gott liebt dich dennoch. Und es ist überraschend, welche Menschen liebt. Also mich schon mal, uns alle hier. Aber wenn ich lese, Paulus in Korinth, 18 Monate lang ist er dort. Und er hat nur ein Thema in diesem Buch, Jesus und die Gnade Gottes. In dieser Zeit sind 50 Gemeindemitglieder dazugekommen. Und wenn man die Aufzählung liest, die Paulus da macht, da staunt man, also ich auf jeden Fall. Er zählt auf, es sind Ehebrecher, es sind Prostituierte, es sind Habgierige. Super Gemeinde. Hä? Aber die kommen, die sind da versammelt in Korinth. Die kamen, weil sie gemerkt haben, Gott ist gnädig. Und das ist es, weshalb wir so oft über Gnade reden oder weshalb wir wieder anfangen sollten, über Gnade zu reden, nachzudenken und vor allen Dingen Gnade zu leben. Gnade schafft Beziehung. Es ist tragisch, wenn unser Haus abbrennt. Also ich möchte es nicht erleben, so ein Hausbrand, das ist schlimm. Aber wisst ihr, was wirklich schlimm ist? Wenn Beziehungen zerbrechen. Wenn der Sohn nicht mehr mit der Mutter spricht. Wenn der Nachbar nicht mehr über die Hecke guckt, ohne dass eine Gemeinheit rüberkommt. Wenn eine Ehe auseinanderbricht. Wenn Kinder das Elternhaus im Streit verlassen. Wenn wir beschimpft, bespuckt werden von Menschen, die einst ganz nah bei uns waren. Das raubt uns den Schlaf. Das raubt uns Lebensmut. Das raubt uns Stärke. Beziehungen, die zerbrechen, sind wie der Tod. Es gibt zwei Dinge, die uns Menschen wegnehmen können. Das eine ist der Tod, weil jemand stirbt, und das andere ist die Sünde, wenn eine Beziehung zerbricht, weil Fehler gemacht werden. Das ist die Hölle für alle Menschen. Und wenn man hört, weshalb es Menschen schlecht geht, wenn man nachbohrt, weshalb es Menschen schlecht geht, es ist immer, hat es mit anderen Menschen zu tun. Und wisst ihr, was die Gnade ist? Die ist Pflaster. Die ist Balsam, die ist Nahrung für Wunden, um diese Wunde ganz zu machen. Das ist Gnade. Denn wenn Gott eins will, ist zusammenbringen, ist heilen. Für Gott ist es unerträglich, keine Gemeinschaft mit uns Menschen zu haben. Das hält Gott gar nicht aus. Wisst ihr, was das Erste war, was er nach dem Sündenfall gesagt hat? Das Erste, als Adam und Eva sich entschieden haben, wir wollen sein wie Gott. Der erste Satz ist, Mensch, wo bist du? Mensch, wo bist du? Ich suche dich. Was ist passiert? Gnade und Vergebung stellen Beziehungen wieder her. Und weil Gott diese Beziehung zu uns haben wollte, hat er Jesus Christus geschickt. Wir reden so viel über das Thema Beziehung als Christen. Lasst uns anfangen, sie weiter zu leben. Lasst uns anfangen, Beziehungen zu Gott zu leben. Wir sagen immer, ja, Gott ist da und ich habe Gott lieb. Und Jeremia, Vers 33, 33, Vers 3. Ich habe dich je und je geliebt, deshalb habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Das sagt Gott zu dem Jeremia. Jesus liebt uns. Das ist die größte Wahrheit, die ich zu verklicken habe. Die hat Martin Luther verkündigt, die hat Jesus verkündigt, die wurde von jeher verkündigt, diese Wahrheit, Jesus liebt mich. Als Karl Barth gefragt wurde am Ende seines Lebens, was ist das Größte, das Sie in Ihrem Leben entdeckt haben, antwortet er mit einem Kinderlied. Jesus loves me, this I know, 'cause the Bible tells me so. Jesus liebt mich, das weiß ich, weil es mir die Bibel erzählt. Das Wort Gottes prägen. Aber nicht den Kernpunkt vergessen. Gott liebt mich und das muss wieder in mein Herz. Wisst ihr, was für mich der große Durchbruch war in meinem Leben? Weil ich finde es so schwierig zu sagen, ich liebe Gott. Gott liebt mich. Das ist sowas. Ich bin groß geworden in einer Zeit, da war das Lied Jesus liebt Kinder, als ein Kind kam er zur Welt. Das war so meins, ne? Ja, Gott liebt mich, das wusste ich schon immer, das muss er, weil er Gott ist, irgendwie muss er mich lieben. Aber es kam irgendwann so der Knackpunkt, da habe ich gemerkt, Gott hat mich gern. Gott hat mich gern. Der kann mich gut leiden. Das habe ich irgendwann gemerkt. Boah, Gott kann mich gut leiden. Das ist wie, wenn jemand sagt, Mensch Gysi, ich habe dich lang nicht gesehen, magst du nicht mal auf eine Tasse Kaffee kommen? Weil das ist so schön mit dir. Und das habe ich entdeckt, dass Gott es zu mir sagt, Gysi, ich kann dich so gut leiden. Komm doch mal auf eine Tasse Kaffee bei mir vorbei. Und dann habe ich gemerkt, boah, ich bin auch gern bei Gott, weil der mag mich. Und das ist, als ich das entdeckt habe, hat mich das wieder zu Gott getrieben. Dieser große Überbegriff Liebe, der hat mich eher immer so ein bisschen, ich weiß, vielleicht ist es jetzt auch pingelig vom Deutsch her, aber dieser große Begriff Liebe, der hat mich so ein bisschen abgehalten. Und dieses, er mag mich, das hat mich so zu ihm getrieben. Und dadurch ist es mir eine Freude geworden, mit Jesus zu reden. Es war plötzlich keine Pflicht mehr. Ich wusste, er hat mich gern, deshalb bin ich gern bei ihm. Und das ist die Gnade. Die hat mich in seine Nähe getrieben und ich habe tatsächlich angefangen, ihn lieb zu haben. Und aus diesem Liebhaben ist so eine tiefe Vertrautheit geworden. Vielleicht würde ich auch sagen, ich liebe Gott, aber ich bin ihm vertraut. Er ist mir vertraut und doch so aufregend, weil es so viel Neues gibt. Ich kenne viele Menschen, die an Gott glauben, aber ich stelle fest, sie lieben ihn nicht. Ich kenne ganz viele Leute, für die das größte Gebot nicht heißt, du sollst an Gott glauben. Aber das größte Gebot heißt nicht, du sollst an Gott glauben. Es heißt, du sollst Gott lieben. Und da ist ein ganz großer Unterschied. Es geht nicht darum, an jemanden zu glauben. In Beziehung geht es nicht darum zu sagen, ich glaube an dich. Es geht darum zu sagen, ich liebe dich. Ich mag dich. Ich bin gern mit dir zusammen. Es hat sich was in mir verändert, seit ich gemerkt habe, Gott hat mich gern. Ich habe angefangen, andere Menschen gern zu haben, lieb zu haben, Menschen anders zu sehen. Wisst ihr warum? Weil ich in einer Reihe stehe. Wir stehen direkt nebeneinander vom Kreuz. Und wir mögen noch so unterschiedlich sein in unseren Biografien, in unseren Erfahrungen. Wir werden von Gott angeschaut und sind geliebte Menschen. Ich habe nicht mehr das Recht, über den Autofahrer vor mir zu denken, du Volltrottel. Das denke ich immer noch, aber nicht mehr so frei. Ich habe nicht mehr das Recht, jemanden zu beschimpfen als letzten Depp auf dieser Welt. Wisst ihr warum? Er steht neben mir. Er ist ein von Gott geliebter Mensch. Wenn ich nichts weiß über die Ingrid. Ich weiß aber, dass du ein 100% von Gott geliebter Mensch bist. Egal, wen ihr trefft, wenn ihr hier rausgeht, wenn ihr nichts über diese Person auf der Straße da wisst, ich sag euch was, was ihr wisst. Dieser Mensch ist so sehr geliebt, dass jemand für ihn gestorben ist. Jesus Christus selbst. Das wisst ihr ab heute. Ihr habt keine Freiheit mehr zu sagen, ihr wisst es nicht. Das ist Gnade. Und noch eins, Gnade hat in mir bewirkt, dass ich mich selber annehmen kann. Ich war noch nie zufrieden mit meiner Figur. Ich war noch nie zufrieden mit meinen Haaren. Ich war noch nie zufrieden mit meiner Stimme. Aber weil ich wusste, Gott kann das gut ertragen, Gott kann mich gut angucken, Gott mag mich, mag ich mich inzwischen auch ganz gern. Das hat mein Selbstbewusstsein gestärkt. Ich bin würdig und für wert geachtet. Ich kann mich annehmen, so wie ich eben bin. Ich muss mich nicht mehr vergleichen. Ich habe mich immer verglichen mit Leuten, die ich cooler finde, die ich toller finde, die ich besser finde, die ihren Haushalt im Griff haben, die ihren Garten im Griff haben, die einfach toll sind, die klug sind, die gebildet sind, immer. Und wisst ihr, was im Vergleichen ist? Man fällt hinten runter, weil man sucht sich ja auch nur Leute, da muss man verlieren. Und seit ich weiß, dass Jesus mich mag, wie ich bin, tue ich das immer weniger, mich vergleichen. Denn ich weiß, ich bin, wie ich bin und ich bin von Gott geliebt. Was hat die Gnade in mir, Gisi Stradal, bewirkt? Sie hat mir geholfen, Gott zu lieben. Sie hat mir geholfen, meinen Nächsten zu lieben. Und sie hat mir auch geholfen, mich selbst zu leben. Und das ist die Erfüllung des höchsten Gebotes. Und deshalb, ihr seid Geliebte Gottes. Und wenn ihr heute in diese Welt zurückgeht, in euren Alltag, dann tut es als die geliebten Kinder Gottes, die eins empfangen haben, nämlich die Gnade. Amen.